Deutschlandfunk Interview.
Tage und Nächte lang haben Scholz, Habeck und Lindner also über die Quadratur des Kreises beraten. Wie schmeckt Ihnen denn als Wirtschaftsweise die Lösung, die jetzt präsentiert wurde?
Also ich finde das positiv, das Ergebnis. Zunächst mal sehr gut, dass man nicht wieder plant, ganz umfangreich die Notlage auszurufen. Man hat sich da ein Fenster offen gelassen für das Ahrtal, will das aber auch mit der CDU, CSU erst diskutieren und prüfen lassen. Das ist gut. Man hat auch konsolidiert im Haushalt. Man hat den CO2-Preis geplant, wieder auf den alten Pfad anzuheben. All das sind gute Entscheidungen. Und verschiedene Entscheidungen sind nicht rückgängig gemacht worden, insbesondere die Absenkung der Stromsteuer oder dass die EEG-Umlage weiter aus dem Haushalt finanziert wird. Also da ist viel Sinnvolles dabei bei dieser Einigung und das lässt einen schon irgendwie aufatmen.
EEG-Umlage, das ist das ist die Abgabe beim Erneuerbaren Energiegesetz. Dann gehen wir mal die einzelnen Punkte vielleicht kurz durch, Frau Grimm. SPD und Grüne, die hatten ja im Vorfeld lautstark gefordert, auch für 2024 die Notlage auszurufen und die Schuldenbremse ein weiteres Mal auszusetzen. Allein schon der Ukraine-Krieg und die damit verbundenen Kosten würde das rechtfertigen. Und die Schuldenbremse, die dürfe nicht zur Zukunftsbremse werden. Die FDP war immer dagegen, hat sich jetzt zunächst durchgesetzt. Für Sie also eine gute Nachricht?
Ja, eine gute Nachricht. Also da hätte ich auch sehr große Bedenken gehabt, dass das einfach wiederum vor dem Verfassungsgericht nicht standhält, wenn geklagt worden wäre. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man da geklagt hätte, dass die CDU, CSU da geklagt hätte, ist natürlich nicht null gewesen. Insofern hätte man durch so eine Entscheidung wahrscheinlich die Unsicherheit einfach perpetuiert. Und das ist wieder für die Wirtschaft nicht gut. Die Unternehmen wollen Klarheit haben, wo es lang geht. Und wenn man jetzt noch lange abwarten hätte müssen, ob das Bundesverfassungsgericht das dann wieder kippt, das wäre wahrscheinlich sehr, sehr schlecht gewesen.
Aber also gut, dass man das nicht gemacht hat. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Die Ampelkoalition, die behält sich ja ausdrücklich vor, im Lauf des kommenden Jahres doch noch zu diesem Instrument der außergewöhnlichen Notlage zu greifen, wenn sich die Lage in der Ukraine nämlich noch weiter verschlechtert. Ist das aus Ihrer Sicht nachvollziehbar? Die Opposition, die spricht ja von finanzpolitischer Trickserei.
Ja, das kann man schon nachvollziehen. Also wenn sich die Lage bezüglich der Ukraine verschlechtert, dann kann es natürlich sein, dass Deutschland da stärker gefordert ist. Wenn man sich jetzt überlegt zum Beispiel, dass die Militärhilfe aus den Vereinigten Staaten runtergefahren wird, dann sind wir vielleicht stärker in der Pflicht. Und dann stellt sich aber auch eine neue Situation, auch sicherheitspolitisch eine neue Lage dar. Da sind wir aber noch nicht. Der Begriff ist dehnbar und man kann natürlich hoffen, dass sie es nur dann erwägen, wenn es auch tatsächlich einen belastbaren Grund dafür gibt, dass Deutschland da deutlich stärker in der Pflicht ist und das jetzt nicht antizipierbar war. Das wäre ja die Bedingung, die man gemäß Grundgesetz tatsächlich dann, die dann gegeben sein muss.
Dann gucken wir mal, Frau Grimm, auf die konkreten Streichpositionen. Ein Teil der 17 Milliarden Euro, die die Ampel ja gesucht hat, soll zusammenkommen durch Streichung klimaschädlicher Subventionen. Da ist unter anderem die Rede von einer Plastikabgabe für die Industrie, die der Staat bisher bezahlt hat. Und man will an die Dieselbeihilfe ran und die Kfz-Steuerbefreiung in der Landwirtschaft. Die Union spricht von Steuererhöhung, die die FDP ja immer ausgeschlossen hatte. Hat die Koalition aber nicht die Gelegenheit verpasst, hier richtig aufzuräumen? Stichwort Dienstwagenprivileg, Dieselsteuer, Pendlerpauschale.
Ja, ich denke mal, das sind ganz gute erste Ansätze. Man musste jetzt ja auch erstmal nur so weit gehen, dass man für 2024 tatsächlich in die Richtung kommt, dass man einen Haushalt beschließen kann. Und das wird man nicht mehr in diesem Jahr tun, sondern im nächsten Jahr vermutlich. Aber man wird eben nicht zu lange in der vorläufigen Haushaltsführung sein. Und das ist gut. Man kann hier sicherlich weitergehen. Andere Dinge sind aber gar nicht so einfach zu adressieren. Also Stichwort Pendlerpauschale, das ist natürlich nicht so einfach. Das ist schon eine komplexe Frage, weil es gibt natürlich viele Menschen, die haben einen weiten Weg zur Arbeit. Die haben auch kein hohes Einkommen, wohnen vielleicht sogar außerhalb der Städte, weil sie sich Wohnraum in den Städten nicht leisten können. Also da kann man nicht einfach Tabula rasa machen. Da muss man sich schon genauer Gedanken machen, wie man das reformiert. Aber die Richtung stimmt. Und gleichzeitig mit der Erhöhung der CO2-Bepreisung ist das die richtige Richtung. Man hätte bei der CO2-Bepreisung noch ein Stück weiter gehen können. Dann hätte man mehr Einnahmen gehabt Und idealerweise hätte man auch die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung, die wollte man ja eigentlich gemäß Koalitionsvertrag an die Bürger zurückgeben als Klimageld.
Ich wollte es gerade sagen, also der CO2-Preis, der soll ja jetzt etwas stärker steigen als bisher geplant, nämlich so wie die Große Koalition das bisher geplant hatte. Die Opposition sagt nicht zu Unrecht, das wird jeder an der Zapfsäule oder beim Heizen dann auch spüren. Und das Klimageld, das versprochene Klimageld, das lässt weiter derweil auf sich warten. Ist das sozial gerecht?
Ja, um das Klimageld ist es überraschend still geworden in den letzten Monaten und das ist nicht gut. Also man muss eigentlich dringend dafür sorgen jetzt, dass die Klimatransformation auch sozial gerecht abläuft und dazu gehört es, die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung an die Menschen zurückzugeben pro Kopf. Das führt dann dazu, dass eben die unteren Einkommensgruppen, dass die nicht so stark betroffen sind und teilweise sogar profitieren dadurch, dass sie mehr zurückbekommen über diesen Kanal, als sie über die CO2-Bepreisung tatsächlich zahlen müssen.
Aber dazu müssen ja Mittel da sein und die Mittel sind knapp. Es wurden ja jetzt erst 17 Milliarden gesucht.
Genau, deswegen würde ich auch sagen, das ist jetzt ein erster Schritt. Man hat gesehen, man kann sich diese Herausforderung stellen. Auch wenn nicht zusätzliche Milliarden aus den Corona-Schulden da sind, kommt man miteinander klar und findet einen Weg aus dieser Krise. Und jetzt muss man eben überlegen, wie man tatsächlich eine Transformationspolitik macht, die sozial gerecht ist. Stichwort Klimageld, die stärker auf die CO2-Bepreisung setzt. Da muss man wahrscheinlich bei der CO2-Bepreisung noch ein bisschen ambitionierter werden und dann aber den Menschen sagen, wir zahlen euch das auch zurück. Und dann muss man sich sicherlich überlegen, wie wuppen wir die Jahre 25, 26, 27, 28. Da sind noch signifikante Herausforderungen da, die die Koalition adressieren muss und vielleicht auch zusammen mit der CDU/CSU. Richtung 28 ist es ja dann so, dass die Schulden aus der Corona-Pandemie angefangen getilgt werden müssen. Und dann werden die Spielräume wieder sinken. Gleichzeitig steigen die Bundeszuschüsse zur Rentenversicherung wegen der Demografie. Also da ist noch einiges zu tun. Und ich glaube, mit der heutigen Entscheidung, das ist der Anfang. Und jetzt muss man schauen, wie man tatsächlich die Transformationspolitik so ausrichtet, dass sie dann breite politische Zustimmung genießt und tatsächlich auch dadurch verlässlich ist.
Also da wäre noch ein dickes Brett zu bohren. Der größte Posten, Frau Grimm, kommt zusammen durch Kürzungen beim KTF, beim Klima- und Transformationsfonds. Da sollen 12 Milliarden Euro eingespart werden, bis 2027 sogar 45 Milliarden Euro. Das soll unter anderem, da will man an die Kaufprämie für E-Autos ran, die sollen früher entfallen. Es gibt Kürzungen bei der Solarförderung. Ist das nicht das völlig falsche Signal? Und heißt das nicht, dass dieser Kompromiss auf Kosten des Klimas geht?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, man muss tatsächlich mehr über CO2-Bepreisung arbeiten und weniger über Förderung, weil das wird man sich am Ende nicht leisten können. Also die Transformation zur Klimaneutralität herbeizufördern, das war zwar ein Plan, den sich die Politik vorgenommen hatte. Aber am Ende wird sich immer mehr herausstellen, das ist zu teuer. Das wird sich nicht finanzieren lassen. Und deswegen muss man eine Kombination aus marktorientiertem Klimaschutz, also CO2-Bepreisung und dadurch auch die Anreize, klimafreundlich sich zu verhalten, klimafreundliche Fahrzeuge zu kaufen und dann eben eine soziale Entlastung, indem man die Einnahmen nutzt, um den Menschen das Geld zurückzugeben und ihnen dadurch auch die Flexibilität zu geben, in klimafreundliche Anlagen, Fahrzeuge und so weiter zu investieren. Das ist der Weg, den man zunehmend einschlagen muss. Und vor dem Hintergrund, dass diese Förderungen ohnehin immer höheren Einkommensgruppen zugute gekommen sind, ist es eigentlich der richtige Weg weg von diesen Förderungen, die auch viele Mitnahmeeffekte erzeugen, hin zur CO2-Bepreisung und zum Klimageld.
Und weshalb kommt das nicht, wenn das so eine gute Lösung ist?
Ja, daran muss man jetzt arbeiten in der Diskussion. Ich glaube, es ist jetzt schon so, dass die Realität auch Einzug halten muss, dass man sieht, man kann nicht immer wieder neue Milliardensummen mobilisieren, sondern wenn man das möchte, wenn man dann zum Beispiel ein neues Sondervermögen mobilisieren möchte, um dann mehr Spielräume zu haben, Klimapolitik zu betreiben, dann muss man sich mit der CDU/CSU ins Benehmen setzen und eine Zweidrittelmehrheit mobilisieren. Und dafür muss man sich eben auf eine stärker marktorientierte Klimapolitik einigen, die dann hoffentlich auch über mögliche Regierungswechsel auch Bestand haben kann. Weil was auch nicht gut ist für die Transformation und für die Investitionen in Richtung Klimaneutralität ist, wenn die Akteure erwarten müssen, alle 4 Jahre ist doch wieder fraglich, ob man bei dem eingeschlagenen Politikpfad bleibt oder ob es sich mit einer neuen Regierung dann nicht ganz anders ausgestaltet.
Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm war das hier im Deutschlandfunk. Frau Grimm, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.